Versöhnung ist eine Haltung und nicht nur eine Aktion oder eine Tat. Und die beginnt auch viel früher als das Unrecht, das es dann später zu sühnen gibt. Diese Haltung der Versöhnung, die beginnt schon dort, wo ich auch meine eigenen Klischees oder Vorurteile kritisch hinterfrage, wo ich mein Verhalten kritisch reflektiere. Hinsichtlich dessen trage ich jetzt zum Dialog, zur Verständigung bei oder eher zu Konflikten, zu Spannungen.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe. Zu den Fragen unserer Zeit.
Auf dem Weg zur Versöhnung. Die Rolle katholischer Bischöfe im deutsch-französischen und deutsch-polnischen Verhältnis. Hallo und herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung, dem Podcast der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder Korrespondenz. Mein Name ist Daniel Heinze. Jetzt am 1. September jährt sich der Beginn des Zweiten Weltkriegs zum 85. Mal. Deutsche Soldaten überschritten die polnische Grenze. 1940 fielen sie auch ins Nachbarland Frankreich an. 6 Jahre später, also 1945, waren 360.000 Französinnen und Franzosen tot, ebenso 6 Millionen Deutsche und 6 Millionen polnische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, darunter 3 Millionen Jüdinnen und Juden. Europa war verwüstet. Dass nach dem nationalsozialistischen Vernichtungskrieg und der Shoah, besonders im Osten Europas, in den kommenden Jahrzehnten dennoch zarte Pflanzen der Versöhnung wachsen konnten, das war keineswegs klar. Angesichts der in Europa jetzt neu aufkommenden Nationalismen ist es heute umso wichtiger, sich an den Mut und den Einsatz derer zu erinnern, die dennoch Anstrengungen zur Versöhnung unternahmen. Tja, und welche Rolle dabei neben vielen anderen zivilgesellschaftlichen und politischen Akteuren auch die katholischen Bischöfe spielten, darüber spreche ich heute mit unserem heutigen Gast hier bei Mit Herz und Haltung, mit der Kirchenhistorikerin, Privatdozentin Dr. Ursula Pekala. Zurzeit vertritt sie die Professur für Kirchen- und Theologiegeschichte an der Universität des Saarlandes. 2023 erschien ihre Studie zur Rolle katholischer Bischöfe im deutsch-französischen und deutsch-polnischen Versöhnungsprozess. Frau Pekala, herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sie haben sich lang und intensiv in dieses Thema eingearbeitet, haben umfangreich Quellen studiert, in Archiven gewühlt. Wie sind Sie denn auf dieses herausfordernde Thema gestoßen und was hat Sie besonders gereizt, hier eine bisherige Forschungslücke zu schließen und zwei Versöhnungsprozesse miteinander zu vergleichen?
Ich bin nach Deutschland gekommen, um hier zu promovieren mit einem Stipendium und da sollte jetzt nur ein kurzes Abenteuer sein. Die Promotion galt ja der Fundamentaltheologie, also ein Thema, das sich gar nicht mit Versöhnung befasste. Aber als Pol in Deutschland hat mich die Geschichte und das bilaterale Verhältnis schnell eingeholt, weil ich auch festgestellt habe, dass die Erinnerungslandschaft an den Zweiten Weltkrieg, das für Polen eigentlich einer der wichtigsten und bis heute die polnische Erinnerung, teilweise auch die polnische Identität beeinflussenden Ereignisse ist. Ich habe entdeckt, dass hier in Deutschland zum Teil das Wissen über darüber, was in Polen passiert ist im Zweiten Weltkrieg, abgesehen von der Shoah, oft eher bescheiden ausfällt, dass noch andere Diskurse im Umlauf sind, die es eventuell auch den Polen unterstellen, eine Mitschuld an dem Krieg zu tragen, dass diese jetzt nicht sehr stark vertreten, aber doch irgendwie präsent sind. Ich habe den Eindruck, dass ich bin nach Deutschland 2005 gekommen, dass sich seitdem auch schon einiges geändert hat, auch in der Erinnerungslandschaft hier. Aber das war so ein Moment, wo mich dieses Thema Versöhnung auch persönlich eingeholt hat, wie komme ich damit zurecht mit der Erinnerung meiner Familie, mit den Erfahrungen und Erinnerungen der Familien meiner deutschen Kolleginnen, Freundinnen, Freunde. Und nach meiner Promotion wurde ich wissenschaftliche Mitarbeiterin am Leibniz-Institut für europäische Geschichte in Mainz. Und da schien mir dieses Thema Versöhnung ein sehr gutes Thema zu sein, um es systematisch heranzugehen. Aber das jetzt nicht nur in dem bilateralen Kontext zu platzieren, denn es gibt ja viele Forschungen zum deutsch-polnischen Verhältnis, sei es Versöhnung, sei es auch auf der politischen Ebene. Und ich wollte dann den Blick auf Europa erweitern. Zum einen, weil die deutsch-französische Versöhnung oft als ein Modell dargestellt wird, der Versöhnung schlechthin nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es wurde oft im deutsch-polnischen Kontext gesagt, wann wird es zwischen uns so gut gehen wie zwischen den Deutschen und den Franzosen. Und da hatte ich den Eindruck, dass dieser Vergleich auf gewissen verkürzten Kenntnissen oder Auffassungen der beiden Versöhnungsprozesse beruht. Und außerdem, da wollte ich auch noch einer gewissen Tendenz trotzen in der Geschichtswissenschaft, aber auch in der Kirchengeschichte, dass die Teilung Europas, die ja schon seit 35 Jahren vorbei ist, in den Köpfen, in den Mentalitäten immer noch irgendwie mitschwingt. Und dass man die Geschichte Europas auf den beiden Seiten des Eisernen Vorhangs als zwei Parallelabläufe denkt. Und ich wollte vorschlagen, dass man diese Geschichte als eine gemeinsame europäische Geschichte denkt, gerade mit dem Fokus auf diese zwei grundlegende Versöhnungsprozesse für das friedliche Europa nach 1945.
Und wie kam es dann, dass Sie sich konkret auf das Thema Kirche und die Rolle von Gläubigen und von Bischöfen in dem ganzen Kontext gestürzt haben?
Also die Kirche, also die Rolle der Gläubigen, jetzt Christinnen und Christen, nicht nur katholisch, das war von Anfang an dabei, weil das sind einfach die Tatsachen, dass zum einen der Begriff der Versöhnung, so wie er in diesem Kontext verwendet wurde, auch in Quellen aus unterschiedlichen Seiten, nicht nur von der kirchlichen Seite, aber doch sehr christlich geprägt war. Der stammte aus diesem christlichen Kontext. Wir wissen, dass der Begriff Versöhnung auch ein philosophischer Begriff sein kann, aber hier in diesem Kontext war das ganz deutlich christlich geprägt. Und die Tatsache ist auch, dass sich viele gläubige Christen und Christen auch in diesen Prozess engagiert haben. Das Projekt war am Anfang viel breiter angelegt, weil ich wollte auch Pax Christi, Aktion Sühnezeichen, Maximilian Kolbe-Werk.
Also Friedensinitiativen aus den Kirchen, ne? Um das vielleicht unseren Hörern, die den Begriffe nicht kennen, mal zu sagen. Ja.
Friedens, aber der Begriff Versöhnung ist hier auch wichtig, weil der etwas andere Akzente setzt als Frieden. Und dann habe ich festgestellt, dass es sehr schwierig sein wird, das in ein kohärentes Forschungsprojekt zu packen, weil die Quellenlage sehr diffus ist. Und das ist eine riesige methodologische Herausforderung. Und so bin ich auch auf die Bischöfe gekommen. Zum einen aus ganz praktischen Gründen, bischöfliche Sekretariate besitzen meistens auch eigene Archive, beziehungsweise die Bestände der bischöflichen Sekretariate, die landen dann in kirchlichen Archiven. Und zum anderen auch inhaltlich, es war mir von vornherein klar, dass diese Versöhnungsprozesse so an der Schnittstelle zwischen der religiösen und politischen Sphäre angesiedelt sind. Und Bischöfe sind ja einflussreiche Akteure der Öffentlichkeit. Sie sind Hirten der Kirche, aber sie sind auch Staatsbürger. Sie haben auch ihre politischen Vorlieben, ihre nationalen Loyalitäten. Und deswegen eigneten sie sich gerade für diese Studie perfekt als der Fokus, wobei das natürlich das gesamte Thema Versöhnung nicht ausschöpft.
Wie sind denn die Akteure damit umgegangen, dass sie einerseits die weltweite katholische Kirche repräsentieren in ihrer jeweiligen Region, also Frankreich oder Polen oder Deutschland, und eben auf der anderen Seite natürlich Franzosen, Polen, Deutsche sind oder waren?
Ich habe festgestellt, dass es, wenn es um die theologischen Grundsätze geht, also wer ist jetzt ein Bischof, was ist seine Rolle in der Kirche, was ist Versöhnung, dass es hier eigentlich in allen von mir untersuchten Ländern, also Deutschland in zwei deutschen Staaten und Frankreich und Polen, dass es hier keine großen Unterschiede gibt. Das ist ja die katholische Lehre von Versöhnung und von Bischofsamt. Die Herausforderungen beginnen mit der Umsetzung und da kommt diese Doppelrolle ins Spiel. Aber da müssen wir vielleicht kurz auch auf das Verhältnis Kirche-Staat in dem jeweiligen Land auch eingehen. Denn was allen Bischöfen auch irgendwie klar war, das war die Überzeugung, dass vor allem schon seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, dass das Evangelium alle Bereiche des menschlichen Lebens umfassen muss. Und da kann jetzt die Politik nicht ausgeschlossen bleiben. Also, dass man die christlichen Werte, die christliche Lehre auch in der Politik irgendwie vertreten muss, auch wenn es jetzt nicht die Rolle des Bischofs ist, jetzt beispielsweise in einem Parlament zu sitzen. In Westdeutschland gab es hier eigentlich keine Einschränkungen seitens der Politik, was die Handlungen der Bischöfe angeht oder der Kirche. Auch nicht, was die Versöhnung angeht. Wobei der Zeitraum, als direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Besatzungszonen noch existierten, da wurde das tatsächlich von den französischen Besatzungsbehörden oder die Kirche angesehen als die Ansprechpartnerin, weil es andere Organisationen nicht mehr gegeben hat, die das Volk vertreten konnten. In Ostdeutschland hat sich die Kirche immer versucht, sehr apolitisch zu bleiben. Und in Polen hat sie die Kirche selbst als Vertreterin des Volkes angesichts einer irgendwie von außen aufgezwungenen Macht angesehen. Das war aber auch Anknüpfung an eine frühere Tradition schon, wo sich die Kirche als Verteidigerin des Volkes angesehen hat während der NS-Besatzung und dann früher während der Teilungen Polens. Und ja, die Kommunisten waren dann auf einem antikirchlichen Kurs zu unterschiedlicher Stärke in unterschiedlichen Phasen der Nachkriegsgeschichte. Aber die Kirche, also die Bischöfe, die versuchten sich von den politischen Themen eher fernzuhalten. Aber wenn sie jetzt tatsächlich an das Leben, an die Sorgen, an die Herausforderungen des Lebens ihrer Gläubigen in einem atheistischen Stadt, programmatisch atheistischen Stadt irgendwie anknüpfen wollten, dann, auch wenn sie sich versuchten, sehr apolitisch zu verhalten, war das jetzt doch nicht ganz nicht immer möglich, diese Sphären auseinanderzuhalten.
Ich wollte gerade nachfragen, wie rechnet man das Thema Politik aus sowas raus? Es geht ja ganz schwierig wahrscheinlich. Es ist ja immer eine politische Aussage irgendwie, die ich dann doch treffe.
Ja, das ist schwierig und das war eben der Punkt der häufiger Reibungen zwischen der polnischen Kirche und den Kommunisten, wo dann es gibt auch einen Brief von Kardinal Stefan Wyszyński, dem polnischen Primas, an einen Funktionär des Amtes für Bekenntnisangelegenheiten, wo dem auch deutlich erklärt, das Evangelium umfasst alle Bereiche des menschlichen Lebens, auch die Politik. Aber es gibt Bischöfe, die sagen, nee, wir betreiben keine Politik, wir verkündigen das Evangelium. Und wenn das jetzt auch in den politischen Bereich hinausreicht, dann ist es aber nur der Tatsache geschuldet eben, dass auch dort Menschen leben, die ihren Glauben dann auch leben wollen. Und in Frankreich haben sich die Bischöfe am wenigsten gescheut, selbst auch Kontakt zur Politik zu suchen, trotz des Laïcité-Prinzips. Und vor allem war das deutlich zu sehen, so bis in die 50er Jahre im Zusammenhang mit den Gerichtsverfahren gegen Vichy-Anhänger und gegen NS-Kollaborateure. Man hat auch gesehen, dass bei den Bischöfen, dass die selbst in einer Zwiespalt waren, einerseits der Wunsch, die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, die Versöhnung, andererseits aber auch gewisse Widerstände. Und wir sollen auch nicht die Bischöfe nun als große Versöhnungsapostel stilisieren, weil die auch sich da erwiesen haben, teilweise auch als Menschen, die selbst in gewissen Spannungen leben und gewisse ambivalente Haltungen zeigen. Das war der Fall zum Beispiel bei Kardinal Julius Döpfner, der zum einen eine der mutigsten Vorstöße gemacht hat zur deutsch-polnischen Versöhnung mit seiner Predigt 1960 am Fest der Heiligen Schleswig von Schlesien, wo er von der deutschen Schuld gegenüber Polen gesprochen hat. Und derselbe Döpfner hat dann zu seinem Weihbischof Matthias de Freger geweiht, von dem bekannt war, dass er als Wehrmachtsoffizier an zivilisten Erschießung in Italien beteiligt war.
Und das sind natürlich Dinge, die diesen Prozess nochmal viel komplexer machen, wenn man also quasi auch merkt, dass plötzlich die Mitbrüder oder die Menschen, die man im direkten Zusammenhang hat, irgendwie ja verwickelt sind in Schuld und in Zusammenhänge, die man vielleicht gar nicht bedacht hat. Bleiben wir mal dabei. Wir haben jetzt viel über die politische Großwetterlage gesprochen und wie das in den beiden verschiedenen Systemen unterschiedlich sicherlich gewesen ist, zum einen im Ostblock, zum anderen im Westen. Gab es denn Widerstände innerhalb der Kirchen? Also wie haben denn die Bischöfe agieren können? Wie hat Rom da drauf geschaut und was haben die Gläubigen davon eigentlich gehalten in Polen und in Frankreich?
Also ich habe den Eindruck, dass Rom habe ich jetzt nicht gezielt untersucht. Rom war natürlich auch vor allem interessiert jetzt an der Lage der Christen und Christen in kommunistischen Ländern und wie ihr Leben jetzt unter dem kommunistischen Regime aussieht. Im deutsch-polnischen Kontext war da noch die Frage der Oder-Neiße Grenze relevant, die ehemalige deutsche Bistümer durchgeschnitten hat. Da war die Frage, wann man dort und unter welchen Bedingungen die neuen Diözesen etabliert oder aus den Teilen, die jetzt auf beiden Seiten der neuen deutsch-polnischen Grenze gelandet sind, dann jeweils autonome Diözesen schafft oder auch nicht. Aber gerade was die jetzt das Verhältnis zu dem eigenen Volk angeht, da konnte ich beobachten, dass Bischöfe, so wenn ich jetzt in Anlehnung an das Vokabular des Zweiten Vatikanischen Konzils sprechen darf, eine gewisse Versöhnung ad extra und ad intra betrieben haben. Also zum einen ging es um die Versöhnung mit dem jeweils anderen Land oder Volk und zum anderen ging es auch darum, erstens die Spannungen innerhalb der eigenen Gruppe wie zu schlichten oder einzudämmen, weil das die auch gegeben hat, wie etwa in Frankreich nach der Befreiung zwischen den Resistance-Anhängern und den Vichy-Anhängern und den Kollaborateuren. Und zum anderen ging es auch darum, die Versöhnung an die eigenen Leute auch plausibler zu machen. Weil das war gerade in Polen gab es große Widerstände, vor allem. Also man kann jetzt eigentlich bis Mitte der 60er fast kaum von Versöhnung zwischen Deutschland und Polen sprechen, da herrscht praktisch Funkstille. Aber man hat auch gesehen, dass auch später sich viele in Polen auch damit schwierig getan haben, auch aufgrund des eigenen Traumas. Und vor allem da sieht man, dass die Bischöfe versucht haben, entweder in ihren Predigten, Ansprachen auch diesen Gedanken der Versöhnung überzeugend darzustellen und Menschen da mit einzubeziehen. Andererseits habe ich auch in Archiven Korrespondenzen mit individuellen Personen gefunden, die sich mit Versöhnung schwer getan haben, wo die Bischöfe dann versuchen zu erklären, warum ist es wichtig und nötig. Ich habe da Beispiele auch zum Beispiel bei dem Mainzer Bischof Kardinal Hermann Volk gefunden, wo er Zuschriften bekommen hat von deutschen Vertriebenen im Zusammenhang mit seiner Polenreise Ende der 70er und Anfang 80er Jahre, wofür er sehr kritisiert wurde seitens der Vertriebenen. Und es gibt einen sehr langen Brief an einen Vertriebenen, wo der Bischof wirklich dem Gedanken der Versöhnung auf den Grund geht und es wirklich theologisch auslegt für diesen einen Mann, um zu zeigen, worin das Anliegen der Versöhnung eigentlich besteht. Also da wurde mit den Widerständen auf unterschiedlichen Ebenen auch gearbeitet. Manchmal, und das ist auch eine der am meisten dramatischen Situationen, die Reaktion auf die Predigt von Julius Dübner, die ich schon erwähnt habe, er bekam zahlreiche Zuschriften, die ihn wirklich sogar persönlich beleidigten, die ihn als Verräter der deutschen Sache darstellten. Und die kamen auch von Katholiken. Und das war eine Erschütterung von Dübner, wo ich den Eindruck habe, der nie darüber hinweg gekommen ist.
Das heißt, Dübner hat seine eigenen Leute nicht verstanden, wie die so ticken können. Oder er war entsetzt, dass Katholiken diese Gedanken haben. Oder was war das, was ihn damit so
Für ihn war es entsetzend, dass für die Katholiken dieser so kernwichtige Gedanke der Versöhnung so fremd ist oder so unverständlich und dass die Katholiken, die ihn angeschrieben haben, seine Diözesanen, weil die Predigt, das war noch zu seiner Zeit, als er Bischof von Berlin war, dass sie einfach 15 Jahre nach dem Krieg nicht imstande sind, ihre eigene Rolle in diesem Krieg kritisch zu reflektieren, sondern dass dieses Denken, die Deutschen seien die Opfer oder die Vertriebenen seien die Opfer und die Schuld liegt eigentlich bei den Polen, dass dies noch nicht, überhaupt nicht durchreflektiert ist, worauf er vermutlich auch gehofft hat.
Dieser Begriff Versöhnung, den wir jetzt sehr, sehr häufig benutzt haben und der auch der Gegenstand Ihrer Forschung ist, und Sie haben mich ja zu Recht gerade vorhin auch darauf hingewiesen, dass man nochmal eine Unterscheidung treffen muss zwischen Frieden und Versöhnung als Begrifflichkeiten, ist ja sowohl ein religiöser als auch ein politischer Begriff. Mal ganz doof gefragt, kann man Versöhnung messen? Wie definieren Sie den Erfolg von Versöhnung und wie haben Sie das für Ihre Forschung irgendwie auch so vielleicht gewichten können, ob manche Sachen in dem deutsch-polnischen Prozess besser oder schlechter gelaufen sind als im deutsch-französischen?
Also ganz vorneweg, ich würde jetzt nicht sagen, ob etwas schlechter oder besser gelaufen ist, weil es auch deutlich anders gelaufen ist. Also in dem Deutsch-Polnischen bemerkt man, dass man sehr viel darauf fokussiert ist, die Vergangenheit aufzuarbeiten, sich damit auseinanderzusetzen. Und in dem Deutsch-Französischen beobachtet man von Anfang an eine Art Flucht nach vorne. Also wir sind nicht mehr Erbfeinde, wir wollen jetzt Freunde sein und das Alte ist vorbei, jetzt öffnen wir uns eine neue Zukunft. Was vielleicht auch mit der Verstrickung der Franzosen selbst in die Kollaboration, die es in dieser Form jetzt und in diesem Ausmaß in Polen nicht gegeben hat, was zu tun hat. Aber zu dem Begriff selbst, man kann auf jeden Fall einen gemeinsamen Nenner finden für religiöse und politische Versöhnung, beziehungsweise für das Verständnis von Versöhnung bei Religion und Politik. Und das ist die Überwindung der Vergangenheit, damit eine gemeinsame Zukunft wieder möglich ist. Idealerweise auch mit dem Wiederaufbau der zerbrochenen Gemeinschaft. Und das würde ich jetzt als Frieden sehen. Also Frieden ist der Zustand, den wir herbeiführen wollen. Und die Versöhnung ist ein Weg dazu. Und der zweite Aspekt, das jetzt sowohl für den politischen als auch den religiösen Kontext wirklich wichtig wäre, das ist auch ein dynamischer Versöhnungsbegriff, also Versöhnung jetzt nicht als ein Zustand, der ein für alle Mal erreicht wird, sondern als ein dynamischer Aushandlungsprozess, und zwar ein kontextgebundener Aushandlungsprozess. Also man muss diese Idee oder dieses Ideal von Versöhnung dann in jeweilige Bedingungen übersetzen. Ich nenne Ihnen ein Beispiel als das Schicksal der Oder-Neiße-Grenze im Zusammenhang mit der neuen Ostpolitik auf dem Spiel stand. Und es schon, also in der, also zeitlicher Nähe zu dem Warschauer Vertrag, aber noch vor der Ratifizierung der Grenze durch den Deutschen Bundestag. Also Warschauer Vertrag 1970, Ratifizierung 1972. Gab es eine Korrespondenz zwischen Kardinal Julius Döpfner und Kardinal Primas, der Primas von Polen, Kardinal Stefan Wyszyński. Und da sagte Wyszyński, wir erwarten von der Deutschen Bischofskonferenz eine gewisse moralische Unterstützung der Etablierung dieser Grenze, weil es eine Existenzfrage ist für die dort lebenden Polen, dass sie endlich auch aufatmen können und nicht in der ständigen Angst leben sollen, dass die Grenze schon wieder revidiert wird und die vielleicht schon wieder wie ausgesiedelt oder vertrieben werden. Also für Wyszyński war die Anerkennung der Grenze ein Zeichen der Versöhnung. Und dem Herrn Döpfner geschrieben, also für mich wäre jetzt eine Befürwortung der Grenze gerade das Gegenteil der Versöhnung bewirken, weil wir haben viele Vertriebene in unserer Kirche und diese würden das vollkommen ablehnen, diese würden das nicht mittragen. Also wir sehen, es ist die Grenzfrage, und es sind zwei Herren, die wirklich sich für diese Versöhnung eingesetzt haben. Und einer sagt, Anerkennung der Grenze ist Zeichen der Versöhnung. Der andere sagt, das Offenhalten der Grenzfrage ist Zeichen der Versöhnung. Wenn wir jetzt zu dem Unterscheidung zwischen Religion, religiös und politisch kommen, also man muss sagen, dass ja für Politik ist Versöhnung eine gewissermaßen Anleihe aus dem religiösen Bereich. Das ist kein ureigener politischer Begriff. Aber wir beobachten, dass darauf zurückgegriffen wird, weil in dem religiösen Begriff die wichtigsten Elemente, das ist Aufdeckung der Wahrheit über die Vergangenheit, das ist Reue, das ist eine Art von Wiedergutmachen oder zumindest ein Wiedergutmachungsgeste, denn vieles an dem Bösen und Unrecht, was geschehen ist, kann man ja nicht wiedergutmachen im Sinne zum Status quo ante zurückzukehren. Und dass eben diese Aufdeckung und die Gerechtigkeit, das sind auch Bedingungen, die auf längere Faust auch zum dauerhaften Frieden führen können. Im Christentum kommen dazu noch Sühne und Vergebung, also diese zutiefst menschliche Dimension der Versöhnung. Aber das hat jetzt auch sehr viel mit der persönlichen, individuellen Haltung. Und deswegen sind auch Versöhnungsprozesse im politischen Bereich oder im gesellschaftlichen Bereich auch eine gewisse Herausforderung, auch für die theologische Frage, weil man fragt jetzt, wie versöhnt sich ein Kollektiv? Also wenn man sagt, die Deutschen, die Franzosen, heißt das, dass jeder einzelne Deutsche oder jede einzelne Französin das mitträgt. Also das sind deswegen diese großen Versöhnungsgesten, auch wenn wir von politischer Versöhnung sprechen oder religiöser Versöhnung im öffentlichen Raum, das sind eher ein Rahmen für eine persönliche Entscheidung. Will ich da mitmachen oder nicht? Und gerade wie kann man es messen? Das ist sehr schwierig. Man kann beobachten, dass das Wort Versöhnung für bestimmte Aktionen verwendet wird. In bestimmten, entweder von den Akteuren, Akteurinnen selbst oder in dem Narrativ nachher. Dass es in bestimmten Dokumenten auftaucht, wie Ansprachen, wie Korrespondenzen, wie Memoranda. Und man kann dem so auf die Spur gehen, schauen, wer sind die Menschen, die dahinter stecken und was haben sie in ihrem Leben gemacht, wie haben sie sich engagiert. Wir haben Organisationen, die sich das auf die Fahnen geschrieben haben, Versöhnung. Gerade bei Pax Christi ist die, auch wenn diese Bewegung sehr stark von Laien und Laien getragen wird, sind Bischöfe nicht wegzudenken, weil immer ein Bischof, ein Präsident in einem Land und auch weltweit von Pax Christi ist. Und auch ohne den Bischof Pierre-Marie Théas wäre das gar nicht entstanden. Marthe Dolter Clodo, eine französische Lehrerin, ist auf ihn zugegangen, Mitte der 40er Jahre eben mit dieser Initiative etwas für die deutsch-französische Versöhnung zu machen. Und da hat sie von Théas auch große Unterstützung erhalten. Also wir können ja das nachverfolgen nach den Dokumenten und indem wir auch den Menschen folgen, die da engagiert waren. Aber jetzt Erfolg ist, ich glaube, das ist das schwierige Wort in diesem, ein schwieriges Wort in diesem
das glaube ich gern, ja.
Wir kriegen ja schon mit, diese Korrespondenzen, diese Briefe und dieses vor allen Dingen ja Schreiben auch zwischen den Ländern und zwischen den Bischöfen ist so eine ganz zentrale Sache, die sie da auch untersuchen mussten. Einer der prominentesten Texte, wenn man diese Rolle gerade zwischen Deutschland und Polen sich anschaut, ist ein Brief der polnischen Bischöfe an ihre deutschen Amtsbrüder aus dem Jahr 1965, der so ganz entscheidend ist und auf den sie auch eingehen in ihrer Studie. Vielleicht können Sie noch mal ein bisschen beschreiben, wie es zu diesem Schreiben kam und welche Relevanz dieser Brief hat und in dem ganzen Versöhnungsprozess zwischen Deutschland und Polen.
Also ich fange von Ende an. Das ist ein Brief vom November 1965, in dem eine Phrase vorkommt, die schon teilweise ein Eigenleben entfaltet hat. Wir vergeben und bitten um Vergebung. Das ist diese Erklärung des polnischen Episkopats an ihre deutschen Amtsbrüder im Kontext des Zweiten Weltkriegs. Aber dieser Satz und dieser Brief hat einen bestimmten Kontext, beziehungsweise zwei ganz bestimmte Kontexte. Der erste Kontext, das sind die Millenniumsfeierlichkeiten in der Taufe Polens. 1966 hat sich ein polnischer Fürst, Mieszko I., taufen lassen. Und das ist auch der Moment, den man dann auch als den, sagen wir mal, offiziellen Beginn auch der polnischen Staatlichkeit ansieht, aber vor allem ja der Zugehörigkeit der Polen oder der slawischen Stämme, die da auf diesem Gebiet damals gelebt haben, zum Christentum, zwar zum Christentum aus Rom, also zu dem westlichen Christentum. Und dieses Millennium 1966 sollte nun groß begangen werden durch die polnische Kirche. Und aus diesem Anlass haben die polnischen Bischöfe 56 Episkopate aus der ganzen Welt angeschrieben und sie zu diesen Feierlichkeiten, die im Mai 1966 stattfinden sollten, eingeladen haben. Und darunter waren auch die deutschen Bischöfe. Interessanterweise haben die polnischen keinen Unterschied zwischen DDR und Bundesrepublik gemacht, sondern alle deutsche Bischöfe angeschrieben, was auch zu großen Vorwürfen seitens sowohl der DDR als auch der polnischen Regierung geführt hat. Der Hintergedanke war, man kann ein solches Millennium der Christianisierung nicht begehen, ohne das Urchristliche zu vergessen, nämlich dass wir immer noch in einer Feindschaft leben mit unseren nächsten Nachbarn, also mit den Deutschen. Und das kann man jetzt nicht ausklammern, was gerade vor 20 Jahren noch geschah. Wir sind nur 20 Jahre nach dem Krieg. Teile Warschaus liegen immer noch in Trümmern, weil man das nicht alles geschafft hat, bis dahin aufzubauen, wieder aufzubauen. Und deswegen hatte diese Einladung zu den Millenniumsfeierlichkeiten den Charakter einer Versöhnungsbotschaft. Der zweite Kontext ist das Zweite Vatikanische Konzil, auf dem sich die polnischen und deutschen Bischöfe zum Teil überhaupt zum ersten Mal seit dem Krieg begegnen konnten, auch auf einem neutralen Boden und auch oft diese Kriegserlebnisse, Kriegserfahrungen zum ersten Mal wirklich aus der ersten Hand jenseits der geltenden Narrative in den jeweiligen Ländern einfach kennenlernen und sich auch menschlich kennenlernen. Und der Hauptautor dieses Briefs war Bolesław Kominek, apostolischer Administrator in Breslau zu diesem Zeitpunkt. Ich weiß, dass es in der Forschung auch oft die These erhoben wurde, dass eine Inspiration für diesen Brief die Ostdenkschrift der evangelischen Kirche war vom Oktober 1965. Neuere Forschung zeigt das eigentlich nicht, dass wenn diese veröffentlicht wurde, hatte Kominek eigentlich den Entwurf auch mit den Kernthesen auch schon fertig. Aber es ist nicht auszuschließen, dass die Veröffentlichung der Schrift der EKD auch eine Ermutigung darstellte, jetzt nun das für die katholische Seite auch zu machen. Und der Brief stellte die Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen seit dem Mittelalter dar, wo irgendwie das meiste auch als positiv dargestellt wurde. Aber die letzten zwei Jahrhunderte als ein zunehmender Verfall der deutsch-polnischen Beziehungen, angefangen bei den Teilungen und schließlich mit dem Höhepunkt mit Hitler und der NS-Ideologie gegen Polen und auch den Folgen des Krieges. Und in dem Schlussteil stand dieser Satz, wir vergeben und bitten um Vergebung, der sich aus dem zutiefst theologischen Verständnis von Versöhnung speiste, dass man endlich nie nur einseitig oder selten nur einseitig Opfer ist oder Täter, sondern ohne jetzt das zu verschleiern, von wem der Krieg ausgegangen ist und die meisten Verbrechen, aber dass es trotzdem, wenn das wirklich christlich sein muss, da kann man jetzt nicht nur Versöhnung anbieten, sondern muss man auch eigene Gewissenserforschung durchführen.
Ich würde gerne noch auf das Bistum Dresden-Meißen ein bisschen eingehen. Unser Podcast hat hier seine Wurzeln, ist hier beheimatet. Und in Ihren Studien tauchen ja auch zwei Bischöfe auf des Bistums Meißen, heute Dresden-Meißen, nämlich Bischof Otto Spülbeck und Bischof Gerhard Schaffran. Vielleicht können Sie mal beschreiben, welche Rolle die beiden in dem ganzen Versöhnungsprozess gerade ja auch mit Polen gespielt haben.
Also die beiden Bischöfe waren auf jeden Fall im Kontakt mit polnischen Bischöfen, unter anderem mit dem Krakauer Erzbischof Karol Wojtyła.
Also dem späteren Johannes Paul II.
Ja, genau. Sie reisten auch nach Polen mehrmals, beziehungsweise empfingen Gäste aus Polen. Bei Spülbeck habe ich auch gefunden, auch schon Mitte der 50er Jahre, also genau auf dem Kölner Katholikentag 1956, auch eine Predigt, wo er auf das Problem der deutschen Schuld und Sühne eingegangen ist. Da war noch nicht ganz genau gesagt, wofür jetzt gesühnt werden soll oder was jetzt gesühnt werden soll. Aber der hatte schon diesen Gedanken jetzt dieser Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und er hat die deutsche Teilung als eine Art Gottesstrafe für die Verbrechen der Deutschen dargestellt. Was aber jetzt gerade für das deutsch-polnische Verhältnis wichtig ist, das ist, dass dieser Brief von 1965 auch eine deutsche Antwort erhielt. Also der wurde auf dem Konzil überreicht am 18. November und drei Wochen später kam eine deutsche Antwort. Und jetzt, die beiden Bischöfe Spülbeck und Schaffran waren auch daran beteiligt. Also Kominek hat jetzt mit diesem Brief, das ist jetzt ein offizieller Akt von großer Relevanz, sondern von großem Gewicht. Also da hat Kominek auch vor der offiziellen Übergabe so ein bisschen vorgespürt und seinen Entwurf auch seinen deutschen Bischofsbrüdern auch zur Durchsicht gegeben. Und einer davon war auch Spülbeck, also derjenige, der diesen Entwurf gelesen haben. Die zwei anderen waren Schriffer und Hengsbach. Und Schaffran war dann einer der zwei Bischöfe, die dann den Entwurf der deutschen Antwort verfasst haben, zusammen mit Alfred Bengsch aus Berlin. Also gerade an dieser Geste, die dann eigentlich so ein Symbol der deutsch-polnischen Versöhnung, auch Modell von Versöhnung auch geworden ist, waren die zwei beteiligt. Aber es gibt hier auch eine gewisse Ambivalenz in ihrem Verhalten,
okay,
weil obwohl sie beide ja gerade auf der Ebene der Kontakte mit den Bischöfen, da hatte ich den Eindruck, auch wenn ich die Korrespondenzen gelesen habe, dass da alles sehr herzlich ablief und auch diese Beteiligung an dieser so schon im Hintergrund dieser bahnbrechenden Bischofskorrespondenz auf dem Konzil, auch wenn sie dort engagiert waren, scheint es mir, dass sie etwas zögernd sich zeigten gegenüber den Initiativen von Laie. So, wir hatten ja die Aktion Sühnezeichen mit Lothar Kreisig und Günther Serchen in Magdeburg. Und diese, also Aktion Sühnezeichen hat eine Sühnefahrt nach Auschwitz unternommen im Sommer 1965 für junge Deutschen. Die Männer sollten nach Auschwitz fahren und die Frauen nach Majdanek und dort auch bei der Arbeiten zur Erhaltung der Gedenkstätten in den ehemaligen Konzentrations- und Vernichtungslager mithelfen. Das war aber alles so umrahmt als eine sehr theologisch auch und religiös gestaltete, auch so als Besinnung auch, also wirklich unter dem Vorzeichen der Sühne für die Verbrechen, die Deutschen auf dem polnischen Boden verrichtet haben. Und da natürlich brauchte man auch gewisse Unterstützung oder Zustimmung der Bischöfe. Und von der polnischen Seite wurde es von den Bischöfen, durch die diese Pilgerfahrt, das war mit den Fahrrädern, durchgefahren ist, also bis zum Katowice und bis zum Krakau, das wurde sehr unterstützt, sehr begrüßt. Aber da zeigte sich Spülbeck ziemlich zögernd, bis er sein Okay gegeben hat, und Schaffran war entschieden dagegen. So erinnert sich das zumindest Günther Serchen.
Lassen Sie uns bitte zum Schluss in die Gegenwart schauen und den Blick von heute sozusagen noch mit reinnehmen. Inzwischen ändert sich ja die Gesellschaft in einem atemberaubenden Tempo. Auch die Rolle der Kirche verändert sich in unserer Gesellschaft. Und auch die Bischöfe und das Bischofsamt stehen nicht mehr so im Fokus, wie das vielleicht in früheren Zeiten und auch gerade in der Zeit Ihres Forschungsschwerpunkts so war. Welchen Beitrag könnten Bischöfe oder auch generell Laien, Christinnen und Christen insgesamt heute leisten, um vielleicht Versöhnung weiter voranzutreiben, zu bewahren und im besten Fall ja vielleicht auf ein weiteres neues Level zu heben?
Da würde ich mit Bischöfen anfangen. Also okay, das knüpft so ein bisschen daran an, was ich schon vorhin gesagt habe, dass so öffentliche Versöhnungsgesten einen gewissen Rahmen schaffen oder eine gewisse Stimmung vorbereiten. Und ich glaube, dass Bischöfe auch weiterhin auch diese Rolle haben beziehungsweise auch wahrnehmen sollten, gerade wo es ja bestimmte Tendenzen, die eher der Versöhnung und dem Dialog zuwiderlaufen in der Öffentlichkeit, dass auch in der Öffentlichkeit eine klare Stimme sich erhebt von Seiten der gerade der Bischöfen als Hirten der Kirche mit einem Zeugnis für Versöhnung. Und dass diese weiter gepflegt wird. Und da hatten die deutschen Bischöfe 2020 auch eine Schrift veröffentlicht, eine Erklärung zu dem, dass sich auch die Bischöfe selbst nun auch selbstkritisch fragen sollen, wie funktionierten ihre Vorgänger im Amt zu Zeiten des Nationalsozialismus, dass dies weitgehend noch nicht aufgearbeitet sei. Das ist auch ein Beitrag zur Versöhnung, gerade im deutschen Kontext. Im deutsch-polnischen Kontext gab es ja vor allem in der ersten Amtszeit der Regierung der Partei Recht und Gerechtigkeit dieses Aufreizen der antideutschen Stimmung, wo dann, es gibt eine solche Kontaktgruppe des polnischen deutschen Episkopats, die sich auch regelmäßig trifft, um gemeinsame Anliegen zu besprechen, und Bischöfe aus dieser Gruppe haben auch dann dagegen reagiert, dass man jetzt durch tagespolitische Interessen diese Errungenschaften der Versöhnung nicht gefährden darf. Was gerade jetzt auf der Ebene der Laien, da sind wir jetzt auch, die wir hier sprechen, gefragt. Ich glaube, dass hier vor allem die Reflexion über eigene Haltung wichtig ist. Versöhnung ist eine Haltung und nicht nur eine Aktion oder eine Tat. Und die beginnt, würde ich sagen, auch viel früher als das Unrecht, das es dann später zu sühnen gibt. Denn ich würde sagen, dass Versöhnung, also oder diese Haltung der Versöhnung, die beginnt schon dort, wo ich auch meine eigenen Klischees oder Vorurteile kritisch hinterfrage, wo ich mein Verhalten kritisch reflektiere hinsichtlich dessen, trage ich jetzt zum Dialog, zur Verständigung bei oder eher zu Konflikten, zu Spannungen. Und das kann wirklich am Arbeitsplatz, in der Schule, in meiner Gemeinde, in Kontakten mit meinen Freunden sein. Ich glaube, dass Versöhnung damit anfängt, dass man selbst sich das vornimmt, so eine Art Person der Versöhnung zu sein, die auch eigenes Verhalten in dieser Hinsicht reflektiert, wo ich dazu beitrage und wo ich womöglich auch was ändern sollte.
Dann hoffen wir mal, dass unser kleines Gespräch hier ein winziger Beitrag zu diesem Dialog gewesen ist. Frau Pekala, herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, jedenfalls.
Tja, die Studie von Ursula Pekala trägt den Titel Versöhner Europas mit einem Fragezeichen, Versöhner Europas, Fragezeichen, die Rolle katholischer Bischöfe im deutsch-französischen und deutsch-polnischen Versöhnungsprozess 1945 bis 1990. Und sie steht dank einer Förderung der deutschen Forschungsgemeinschaft per Open Access zur Verfügung. Den Link dorthin findet ihr in den Shownotes, also im Begleittext zur heutigen Episode. Und wie immer seid ihr jetzt gefragt. Teilt eure Eindrücke zu dieser Folge, gerne auch eure Empfehlungen zu gelungenen deutsch-französischen oder deutsch-polnischen Projekten mit uns, gerne über Facebook oder Instagram oder direkt an uns, an die Katholische Akademie unter www.lebendig-akademisch.de. Und dort findet ihr ebenfalls das druckfrisch erschienene Programm für die Monate September und Oktober und die Möglichkeit, per Newsletter nichts mehr von den Angeboten der Katholischen Akademie zu verpassen, ob nun hier im Podcast oder vor Ort im Bistum Dresden-Meißen. Und wie immer gilt, abonniert uns gerne auch in eurem Podcast-Player eurer Wahl, lasst uns eine Bewertung da, 5 Sterne bei Spotify oder bei Apple und empfehlt uns weiter an Menschen, die ebenfalls Lust und Interesse an den Themen haben, die wir hier Folge für Folge besprechen. Vielen Dank für euren Support. An der heutigen Ausgabe mitgearbeitet haben Emily Siegel, Jonathan Burger und ich, Daniel Heinze. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.